ich das Ding erstmal abgerissen. Jetzt versuche ich das mal ganz schnell wieder zu reparieren. Jawohl, es geht. Guten Morgen auch von meiner Seite. So, in den letzten Sommerferien des vergangenen Jahres saß ich so wie heute im Gottesdienst und ich hatte den Impuls, ein paar Gebete mitzuschreiben. Das habe ich heute nicht gemacht und das mache ich auch normalerweise nicht. Aber ich habe mir diese Notizen gemacht, ohne Namen. Und die Inhalte waren, dass wir Gottes Kinder sind, dass Gott uns sieht, auch unseren Stolz, auch falsche Demut. Und dass wir trotzdem auf seinen Schoß krabbeln dürfen. Dass er uns heilt und uns freisetzt. Dass Gott unser Rennen sieht. Und dass dieses Rennen manchmal umsonst ist. Dass er uns wirklich sieht und trotzdem liebt. Im Rückblick finde ich das super, dass in so einer Ferienzeit, wo man nicht einen Termin den anderen gejagt hat, dieses Vertrauen so zum Ausdruck gebracht wurde. Heute wurde auch Vertrauen zu Gott zum Ausdruck gebracht. Und weil das einfach die Grundlage unseres Glaubens ist. Ja, wir dürfen Kinder Gottes sein. Trotz all unserer Fehler, trotz unserer Ecken und Kanten, obwohl wir nicht alles richtig machen. Gott wird mit uns fertig. Er hat einen guten Plan mit jedem von uns. Und es ist manchmal eine Herausforderung, das uns auch persönlich zuzugestehen, oder? Also, da haben wir schon manchmal Mühe. Aber gestehen wir das vielleicht auch unserem Sitznachbarn zu oder unserem Ehepartner oder den Kindern oder dem Leiter unseres Hauskreises oder unserem Chef oder hört's da jetzt auf? Reicht's jetzt? Das heutige Thema ist Kultur eines Königskindes. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Kannst du das gerade mal an die Wand werfen? Genau. Und dazu möchte ich zunächst das Bewusstsein für unsere Identität nochmal schärfen und anschließend dazu übergehen, wie wir mit Dingen umgehen können, die uns im Alltag zu schaffen machen können. Und davon ausgehend überlegen, wie wir eine Kultur, eine Art und Weise des Zusammenlebens anregen können, die Gott Ehre macht. Als allererstes also Königskindbewusstsein. Vergangenen Sonntag haben wir das Gleichnis von dem verlorenen Sohn oder genauer von diesen zwei verlorenen Söhnen angeschaut und festgestellt, weder der jüngere Sohn, der weggelaufen war, noch der ältere, der immer fleißig gedient hat und geschuftet hat. Also weder der eine noch der andere hatte im Blick, dass sie überaus geliebte Kinder eines Vaters waren. Die Folge war, dass beide eine Waisenkind-Mentalität entwickelt haben. Und ich werfe hier nochmal die Folie auch an die Wand. Grundlage des Waisenkind-Denkens da auf der linken Seite ist, es gibt nie genug. Der jüngere Sohn, für den war das zu Hause öde und er wollte sein Leben irgendwo anders suchen. Er ist raus. Und dort muss er kämpfen, als eine Krise kommt. Er hat alles verprasst. Und diese Waisenkinder setzen so gerne ihre Ellenbogen ein. Ja, sie vergleichen sich mit anderen. Sie entwickeln Überlebensstrategien. Sie müssen ihre Position verteidigen, ganz wichtig. Und sie beschämen andere. Sie stellen andere bloß. Und so weiter. Wir haben das letzte Mal gemacht. Wir kennen diese Muster auch aus unserem eigenen Leben. Und das andere ist die Königskind-Mentalität. Und die hat zur Grundlage im Grunde dieses Erleben, dass als der jüngere Sohn nach dem Schweinen stinkend zum Vater zurückkam, nimmt der Vater ihn in die Arme und ist für ihn da. Und er wird mit Zuwendung und Würde bekleidet. Und es wird für ihn ein Fest ausgerichtet. Er darf erleben, es ist mehr als genug da. Ich habe einen Vater, der sich für mich annimmt, der sich um mich kümmert. Und wir haben dann weiterentwickelt. Ich kann mich am Zusammenleben mit anderen freuen. Ich kann andere fördern. Und es ist wirklich wichtig zu wissen, wer wir sind in Gottes Augen. Und lasst uns deshalb auch nochmal diesen Vers anschauen. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben. Ralf, du hast es gleich eingangs erwähnt, ich brauche da jetzt nicht mehr drauf einzugehen, ich spare mir die Zeit. Mit großer Dringlichkeit werden die Hebräer aufgefordert, werft nur jetzt eure Zuversicht nicht weg, die doch so reich belohnt werden soll. Werft nur jetzt eure Zuversicht nicht weg, die doch so reich belohnt werden soll. Im Grunde sagt der Autor des Hebräerbriefs, und die Hebräer haben Verfolgung erlitten, bitte werft jetzt nicht weg, wer ihr seid als Christen. Warum? Weil ihr sonst in eure alten Muster zurückfällt. Weil ihr sonst wieder anfangt, die Ellenbogen einzusetzen. Weil ihr sonst anfangt, euch ohne Rücksicht durchzuschlagen. Weil ihr sonst mit eurer Gesetzlichkeit wieder anfangt. Und weil ihr sonst vielleicht auch wieder im Selbstmitleid versinktet und gar nichts zustande bekommt. Je nachdem, wie der Einzelne gestrickt ist. Und Gott hat dich so geschaffen, wie du bist. Und er braucht dich, wie du bist. Mit all deinen Talenten, mit deinem Aussehen. Er hat schon etwas vorbereitet, was nur du tun kannst. Du darfst Fehler machen, auch wieder aufstehen. Du brauchst nicht so zu bleiben. Gott will dich auch vorwärts bringen. Das ist manchmal tröstlich, ne, wenn wir so an unseren Fehlern schier verzweifeln. Aber lass dir das Bewusstsein nicht rauben, wer du bist in Gott. Manches kann uns schon Mühe machen. Zum Beispiel Erwartungen, die manchmal ohne jede Vorwarnung an uns herangetragen werden. Vielen Dank. Was soll ich sein? Ausgeglichen, durchsetzungsfähig, ehrlich, hilfsbereit und so weiter. Ihr könnt es, glaube ich, besser sehen als ich. Also ich sehe jetzt irgendwie da ein bisschen aus, wahrscheinlich wie so ein begossener Vogel, aber ich kann trotzdem noch nicht fliegen. Was mache ich jetzt? Ich kann das eigentlich gar nicht alles erfüllen, was da an mich herangetragen wird. Es geht einfach nicht. Es ist irgendwie ein bisschen zu viel. Das eine kann ich besser, das andere schlechter. Und ich habe einen Weg damit gefunden, umzugehen. Ich gehe jetzt einfach mal zur Leiter hier, weil ich brauche jetzt irgendwie wieder Platz. Ich gebe das einfach mal an Jesus ab. Diese ganzen vielen Anforderungen, die bringe ich jetzt ihm einfach mal ans Kreuz. Der kann das sowieso alles. Der kann mir auch helfen dabei. Und manchmal ist es auch sinnvoll, wenn ich merke, dass solche Anforderungen an mich drangetragen werden, dass ich mal mit jemand anderen drüber rede, der mir hilft, was ist vielleicht realistisch, wo kann ich vielleicht wirklich dazu lernen. Und vielleicht auch, wie kann ich einen Schritt nach dem anderen angehen und nicht alle gleichzeitig. Es ist ja schon ganz schön viel hier, was da so an Erwartungen an uns drankommt. Also weiter komme ich jetzt nicht, sorry. Vielleicht noch an die Leiter dran, ich komme da jetzt nicht weiter. David hat es auch mal erlebt. Und zwar hat David sich bereit erklärt, gegen Goliath, gegen diesen Riesen von den Philistern zu kämpfen. Und das war schon klasse, ne? Und Saul hat sich gefreut. Der Saul war der König von den Israeliten. Und dann hatte er Erwartungen an den David, nämlich, dass er natürlich das macht auf die Weise, wie man das nun mal macht. Und zwar hat er ihm dafür die Rüstung gegeben. Und Saul war ziemlich groß und der kleine David oder was weiß ich, wie groß er war, hat diese Rüstung sich angezogen. Helm drauf. Und dann hat er versucht, so die ersten Schritte zu gehen. Und irgendwie, stelle ich mir es ein bisschen ähnlich vor wie eben, er konnte es einfach nicht. Es ging einfach nicht. Er konnte diese Erwartung, die an ihn herangestellt wurde, von Saul nicht erfüllen. Und er musste das ganze Zeug einfach wieder vom Leib reißen. Und er musste es auf seine Weise tun. Dann ging er zum Bach und hat sich einfach fünf Kieselsteine rausgesucht. Und dann hat er die Steinschleuder genommen und dann hat er das so gemacht, weil das war der Weg, den Gott für ihn vorbereitet hat. Auf genau diese Art und Weise hatte er bereits Bären besiegt und auch Löwen. Und ich glaube, das müssen wir auch ein Stück weit lernen. Manchmal machen wir uns nicht beliebt, wenn wir Erwartungen zurückweisen, die an uns gestellt werden. Aber um Gott treu zu bleiben, auf dem Weg, den er für uns vorbereitet hat, müssen wir es mitunter tun. Also ganz konkret, wenn wir es mit Erwartungen zu tun haben, wir dürfen die an ihn abgeben, ans Kreuz heften. Wir dürfen andere Menschen bitten, uns zu helfen, zu reflektieren, was realistisch ist, was nicht. Und wir dürfen zusammen mit Gott überlegen, was der nächste Schritt ist, den er vorbereitet hat und den er mit uns gehen will. Das nächste, was uns lahmlegen kann, ist Beschämung. Das ist das, auf was ich jetzt eingehen will. Es gibt vielleicht noch viele Dinge. Das ist ein ganz sensibles Thema, was wir alle kennen, worüber aber so wenig gesprochen wird. Was bewirkt Beschämung oder Bloßstellung? Was bewirken Worte, die herabsetzen? Fällt dir eine Lebenssituation ein, wo du beschämt wurdest und du dich deshalb wertlos gefühlt hast? Und vielleicht das Ganze irgendwie auch tatsächlich geglaubt hast, für dich angenommen und danach gehandelt hast? Als der jüngere Sohn sein Erbe verprasst hatte, hängte er sich, wörtlich steht da, er klebte sich in dieser Krise, in dieser Hungersnot an einen Bürger des Landes. Und dieser Bürger schickte ihn zu den Schweinen. Dieser Bürger, dieser Mensch, sah in keiner Weise die Würde des jungen Mannes. Und er ist inzwischen so heruntergekommen, so abhängig davon, was andere über ihn sagen, dass er das annimmt, was ihm überhaupt nicht entspricht, denn er ist ein Hebräer wahrscheinlich, ne? Und er geht tatsächlich hin und hütet die Schweine. Das Ehepaar Lüling von Team F schreibt, viele Menschen werden ihr Leben lang von einer Grundscham bekleidet. Es ist das tiefe Gefühl für Wertlosigkeit oder das Gefühl, verkehrt zu sein und nicht zu genügen. Und der verlorene Sohn beschließt, zum Vater zu sagen, also als er dann einfach bei den Schweinen ist und noch nicht mal mehr mit dem Schweinefutter seinen Bauch füllen darf, erinnert er sich an seinen Vater. Und er beschließt, zurückzugehen, aber er sagt sich, ich will Folgendes sagen. Ich bin es nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Der jüngere Sohn war weggelaufen. Bei seiner Suche nach Lebenserfüllung hatte er alles verspielt und in der Krise erfahren, dass andere ihn in keiner Weise respektieren. All das hat ihn schließlich glauben lassen, dass er nichts mehr wert ist. Und dann hat er getan, was man ihm gesagt hat. Und als er sich mit letzter Kraft umwendet, sich an den Vater erinnert und den Weg zurück antritt, da kommt ihm dieser liebevolle Vater schon entgegen. Und das Erste, was er ihm bringt, ist ein Feierkleid. Scham bedeutet vom Wortstamm her das zu Bedeckende. Der verlorene Sohn wird bekleidet und damit wird seine Blöße, all das, was er falsch gemacht hat, wo er sich selbst beschmutzt hat und wo auch andere ihn verabscheut haben, nicht weiter bloßgestellt, sondern bedeckt. Für mich ist eine ganz wichtige Bibelstelle in diesem Zusammenhang auch Jesaja 53, 3 bis 5. Ich werde nur ausschnittsweise lesen. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Und dann kommt das, was wir ganz oft hören. Für wahr, er trug unsere Krankheit und unsere Schmerzen. Wir hielten ihn für geplagt. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und was ich so erstaunlich finde, ist wirklich, dass Jesus nicht nur unsere Sünden getragen hat und unsere Krankheit, sondern eben auch diese Scham. Er war der Allerverachtetste, der Unwerteste. Auch das hat er am Kreuz für uns getragen. Wir dürfen das bei ihm loswerden. Auch die Blockaden, dass wir uns eingesperrt fühlen und uns nicht mehr frei bewegen können, die daraus resultieren. Er möchte uns von Beschämung und Bloßstellung befreien. Auch im Neuen Testament wird immer wieder von weißen Kleidern gesprochen, die Jesus für uns bereitstellt. Aber es ist nötig, dass ich dieses neue Kleid auch anziehe. Es nützt nichts, dass ich nur weiß, dass es für mich bereit liegt. Und es ist ein Prozess. Das braucht ein bisschen Übung, das braucht Zeit. Immer wieder ist es notwendig, dass ich die Bibel lese, dass ich sein gutes Wort anschaue und dass ich mich dadurch ansprechen lasse. Wie das geht, finde ich schön ausgedrückt in Jakobus. Nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Also so ein Kleid, je feiner es ist, kann ich ja auch nicht einfach so klack, zack anziehen. Da sprengt irgendwie die Nähte. Und hier steht etwas von mit Sanftmut aufnehmen. Kein krampfhaftes Einbläuen biblischer Wahrheiten nach dem Motto friss oder stirb, sondern ein sanftes Anbieten der biblischen Wahrheiten meiner eigenen Seele. Ich darf mit Gott im Gebet über sein Wort sprechen. Maria bewegte die Worte, die der Engel zu ihr gesprochen hat, in ihrem Herzen. Ich denke, es geht darum, Gottes Wort durch sanftes Annehmen, durch Bewegen in unserem Herzen zu verinnerlichen. In einer Welt, die Unabhängigkeit zelebriert, feiern wir als Christen Abhängigkeit von Jesus, vom Vater. Wir feiern Verbindung mit dem Heiligen Geist, wo ich unabhängig sein will. Schneide ich mich selbst von seinem Versprechen ab. Nur wenn wir in ihm bleiben, werden wir reichlich Frucht bringen. Bis jetzt habe ich eher über die Kultur gesprochen, wie wir mit uns selbst und mit Gott umgehen. Und im dritten Teil möchte ich mit euch überlegen, wie eine Kultur in der Gemeinde aussehen kann, die ihm entspricht und die Gott Ehre macht. Der Geigenbauer Geigenbauer Martin Schleske weist darauf hin, dass das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich, von der hebräischen Mehrdeutigkeit auch die Übersetzung zulässt. Moment, jetzt habe ich das vergessen. Du sollst deinen Nächsten lieben, denn er ist wie du. Ich zitiere eine Passage aus seinem Buch. Du sollst deinen Nächsten lieben, denn er ist wie du. Gib dem Gebot einen heilsamen Sinn. Du kannst kaputt sein. Er ist es auch. Darum weißt du, wie es ist. Denn deine eigenen schwierigen Erfahrungen lehren dich, wie es um ihn steht. Du bist hungrig und durstig nach Leben? Er ist es auch. Darum weißt du gut, worum es geht. Denn dein Hunger und Durst haben es dich gelehrt. Du wurdest beschämt, gedemütigt und verletzt? Er auch. Darum weißt du, wie er fühlt und was er braucht. Du kannst ihn darum lieben, denn er ist wie du. Wir sagen, die Würde eines Menschen ist unantastbar. Ja, ich glaube, es ist trotzdem richtig, dem, was die Gemeinschaft gefährdet, Grenzen zu setzen. Ich glaube, es ist richtig, schlechtes Verhalten anzusprechen. Aber dennoch gibt es mir zu denken, dass sich Sünder in der Gegenwart von Jesus sicher gefühlt haben. Sorgen wir dafür, dass Menschen, egal was sie gemacht haben, sich auch in unserer Gegenwart sicher fühlen? Sorgen wir dafür, dass ihr Wert erhalten bleibt? Suchen wir gelassen das Gute in einer Person, so wie der Vater, der schon von weitem Ausschau gehalten hat nach seinem Sohn? Der Psychologe und Christ Lawrence Krepp hat einen für seinen Beruf ziemlich ungewöhnlichen Ansatz entwickelt. Der hat geschrieben, echte Veränderung wird nicht so sehr durch gute Ratschläge ausgelöst, auch nicht durch neue Einsichten. Sie geschieht vor allem, wenn Menschen einander teilhaben lassen an ihrem Leben. Wo wir einüben, selbst Kinder eines liebenden Vaters zu sein, und immer wieder den Heiligen Geist bitten, Herr, zeig mir, wie der Vater ist, können wir anfangen, selbst für andere da zu sein und sie zu begleiten. Wo wir das tun, wird auch etwas heil in uns. Wir haben das letzte Mal Gerald Hüther, den Hirnforscher, zitiert, der herausgefunden hat, dass Jungs zur Gewaltprävention vor allem einen guten Vater und ansprechende Mentoren brauchen. Er sagt außerdem, deshalb wünsche ich mir viel mehr erwachsene Männer, die sich für diese Jungs einsetzen, die diese Jungs einladen, ermutigen und inspirieren, mit ihnen gemeinsam zu entdecken, was Mannsein bedeuten kann, die mit ihnen auf Berge steigen, in Flüsse angeln, mit modernen Medien irgendwas Großartiges gestalten, was auch immer. Die Hauptsache ist das gemeinsame Erlebnis, dass es Spaß macht, ein authentischer Mensch zu werden. Letzten Montag hat sich so ein Jugendleitungsteam gebildet. Das fand ich total klasse. Als ich dann dieses FATS-Interview mir nochmal angeschaut habe, habe ich gedacht, ja, genau, das brauchen wir. Wir brauchen es, dass wir uns gegenseitig am Leben Anteil geben. Es liegt eine Chance darin, wenn wir miteinander Beziehungen knüpfen, als Einzelne, als Familien, auch zwischen unterschiedlichen Generationen. Wir sind alle darauf angewiesen. Wir brauchen gemeinsame Erlebnisse und Herzensaustausch. Ich brauche Orte, wo ich selbst sein darf und mich nicht verstellen muss. Auch das Erleben, ich werde geliebt, selbst wenn ich darauf aufmerksam gemacht werde, ich soll mal den nächsten Schritt überdenken, weil er falsch sein könnte. Wir können uns gegenseitig im Leben mit Gott unterstützen. Der ältere Sohn hat so sehr geschuftet. Er war so leer gelaufen, dass er nicht mehr in der Lage war, sich über seinen Bruder zu freuen, als der heimgekommen ist. Lass uns da aufpassen, dass wir Beziehungen Vorrang geben, etwas miteinander unternehmen, Freundschaften pflegen, in unser Familienleben investieren. Und wenn Gott seine Söhne so sehr am Herzen liegen, dass er zu beiden hinauskommt, sowohl zu dem Jüngeren, aber auch zu dem Älteren, als der, finde ich unmöglich, da kann ich gar nicht mitfeiern, kommt ja auch der Vater zu ihm heraus. Und wenn das so ist, dass er beide zum Fest einlädt, dann ist es auch richtig, dass wir einüben, uns aneinander und miteinander zu freuen und zu feiern. Ich möchte zusammenfassen. Führe dir vor Augen, wer du bist in Gott. Du darfst überzogene Anforderungen sowie erfahrene Beschämung am Kreuz abgeben. Du bist frei. Mit Gott verbunden kannst du den Weg aufnehmen, der zu dir passt und den er für dich vorbereitet hat. Lasst uns eine Kultur pflegen, in der wir einander mit Freude annehmen und respektvoll begleiten. Amen. So, jetzt muss ich ganz kurz mal mit dir in Kontakt kommen. So, also, jetzt darf ich die Sarah bitten.